Herr, wir danken dir für dieses Vorrecht, dass wir heute Abend uns wieder hier versammeln dürfen. Wir danken dir, dass wir so zahlreich heute Abend sein dürfen. Du weißt, was ein jeder braucht, an Geist, Seele und Leib. Und schenke uns das um deines Namens willen. Amen. Matthäus 27, vom 45. Vers, 45 bis zu 54. Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Die Gräber taten sich auf und viele Leibe der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräben nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, diese ist Gottes Sohn gewesen. Soweit. Möge Gott uns nun den Schleier von unseren Augen nehmen, dass wir die Herrlichkeit seines Todes und die Kraft seines Todes klar erkennen. Paulus gibt seinen Mitgenossen das Zeugnis, dass sie um Gott eiferten, aber er sagt mit Unverstand. Er sagt, da war ein Schleier über sie, so dass sie die Wahrheit nicht erkannten. Gestern Abend habe ich von einem berühmten Maler geredet. Und dieser Künstler, trotzdem er ein großes Altarbild malte, Jesus am Kreuz und die dabei standen, tat er das mit einem verschleierten Angesicht. Es rührte ihn nicht. Er spürte gar nichts. Er sah nichts. Es wurde nicht warm ums Herz. Die Tränen, die liefen nicht. Er war wie tot. Trotzdem er den Herrn Jesus malte am Kreuz, bis der Schleier hinweggetan wurde, da gingen ihm die Augen auf. Da sah er das große Geschehen am Kreuz auf Golgatha. Möge Gott schenken, dass wenn wir mit verschleiertem Angesicht uns zu Gott nahen, dass diese Schleier heute Abend hinweggetan wird. Und wenn hier eine ist und sagt, der Karfreitag, Jesus am Kreuz, das bedeutet nichts, das ist mir wurscht, das berührt mich nicht.
Möge das nun in dieser Stunde sich vollkommen umwandeln, dass dieses, was Ihnen wurscht ist, das Größte wird in Ihrem Leben, dass Sie keinen Freund haben, der Ihnen näher ist als der Freund von Golgatha, dass da keine ist, der Ihnen so köstlich ist, sei es Frau, Mann, Mutter, Vater, Sohn, Tochter, der einem so teuer und wert ist, wie der am Kreuz auf Golgatha für Sie und für mich den Kreuzestod erlitten hat. Nun, ich habe einen langen Text gelesen. Ich habe mich überlegt, vor dem ich kam. Ist das nicht uninteressant, um so viele Worte zu lesen? Aber dann dachte ich, wir können ja sitzen und die ganze Bibel lesen. Und es gibt kein Buch in der Welt, das so interessant ist, so ergreifend und erfassend wie die Bibel. Ein erstaunliches Buch. Denken wir an eine Zeitung, wenn wir eine Zeitung kaufen. Und es ist die gestrige Zeitung. Die werfen wir weg. Die ist schon alt. Aber dieses Buch, trotzdem es tausende Jahre alt ist, ist es mir für unsere Zeit als irgendein anderes Buch. Und viel neuer als die morgende Zeitung. Die wird auch alt und veraltet. Aber dieses Buch nicht. Es ist ein lebendiges Buch. Gott ist in diesem Buch und redet zu uns dadurch. Und alle Völker in dieser Welt. Und darum habe ich die ganzen Verse gelesen. Aber ich werde nicht über alle Verse reden, sonst müssen wir nicht nur bis morgen früh, sondern bis morgen Abend hier sitzen. Aber in der Mitte von diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, steht ein Wort mit großen Zeilen geschrieben, vor unseren leiblichen Augen und geistlichen Augen. Und das ist das Wort: und siehe, in all diesem Geschehen, was geschah am Kreuz, plötzlich sagt Gott durch seinen Geist, siehe, das bedeutet, drehe dich um, schau her, öffne die Augen, hier ist etwas, das wir sehen sollen. Ob Sie dies schon wohl gesehen haben? Siehe, also hier ist nun eine Sache, die besonders betont wird, die Gott herausgreift und uns vor Augen stellt. Als Jesus am Kreuz war und starb, waren da nicht weniger als vier große Wunde. Das erste Wunde war die Dunkelheit, die über die Erde kam. Zweite Wunde, der Vorhang im Tempel zerriss von oben bis unten. Das dritte Wunde, ein gewaltiges Erdbeben, das die ganze Erde bewegte. Der vierte Punkt, vierte Wunde, Gräber taten sich auf und viele Leibe der Heiligen kamen aus den Gräben heraus und wurden von den Menschen gesehen. Jesu Tod am Kreuz ist keine kleine Sache. Ich sagte schon gestern Abend, noch nie in der ganzen Weltgeschichte ist da so etwas Hervorragendes und Einziges und Wunderbares und Kraftvolles geschehen wie der Tod Jesu Christi. Kann man die Apostel verstehen, wenn sie sagen, wir schämen uns das Evangelium von Christi nicht und das Wort vom Kreuz, denn es ist eine Kraft Gottes, keine Atombombe. auch die, die auf Hiroshima gefallen ist, kann verglichen werden mit dem großen Wunder, das hier geschah. Die Atombomben, die platzten dort in Japan. Wir haben aber kein Erdbeben gespürt. Das wurde nicht dunkel in der Welt. Kein Grab hat sich aufgetan, dass die Toten lebendig wurden. Kein Vorhang im Tempel zerriss. Aber das geschah mit dem Tod Jesu Christi. Sollten wir Christen nicht den Tod hinausposaunen in alle Welt? Und doch gibt es aber Millionen Menschen, die noch nicht einmal wissen, dass Jesus geboren ist. Erschütternd ist es, als die Amerikaner ihren Fuß auf den Mond taten. In weniger als 24 Stunden wusste jedes Teil der Erde, dass das geschehen ist. Aber es sind jetzt vielleicht fast 2000 Jahre, dass der Sohn Gottes am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Aber ein kleiner Prozentsatz der Welt weiß das. Und vielleicht sind einige unter uns heute Abend, die es noch nicht wissen, was dort geschehen ist, dessen Leben noch nicht neu geworden ist, die noch gebunden sind mit den Fesseln des Satans und noch nicht frei sind. Die sind auch verwirrt über die Freiheit. Die wahre Freiheit bekommen wir nur durch den Gekreuzigten. Und wenn wir die erleben, dann gibt es ein Erdbeben in unserem Leben. Da werden die Felsen in unserem Leben gesprengt. Und das Dunkel und die geistliche Dunkelheit wird vertrieben. Und da gehen auch die Gräber auf. Und wenn wir unter denen sind, die im Grab der Sünde liegen, können durch den Tod Jesu erwachen aus dem Schlaf und den Tod der Sünde. Denn die Bibel sagt, wir, die wir tot waren in unseren Sünden, sind durch ihn lebendig gemacht. Die wir keine Hoffnung hatten, haben Hoffnung. Die wir depressiv waren, bedrückt, niedergeschlagen, haben strahlende Gesichter, freuen uns der Hoffnung und haben Jesus erlebt. Nun zu einem Punkt der Wunde, die geschehen sind, als Jesus starb, ist diese, von dem es heißt in diesem Vers, fast der mittelste Vers, Vers 51. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss von oben bis unten. Was bedeutet das? Im Tempel waren drei Räume. Der erste Raum war für das ganze Volk. Der zweite Raum war der Heilige. Da gingen die Priester hinein. Der dritte Raum war das Allerheiligste. Da wohnte und thronte Gott. Nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester dort hinein. Kein anderer durfte sich wagen, da hineinzugehen. Wenn er das tat, wurde er sofort mit dem Tod bestraft. Da konnte nur der Hohepriester einmal im Jahr und nicht ohne Blut hineingehen. Und dieser Vorhang trennte das Allerheiligste von den anderen Räumen. Das war wie eine Barriere. Das war wie eine Wand, wodurch der Mensch nicht konnte. symbolisch von einer Barriere, von einer Wand, die den Menschen von Gott scheidete und trennte. Und als Jesus starb, in dem Augenblick wurde dieser Vorhang zerrissen von oben bis unten. Und dann sagt der Hebräerbrief, dass dadurch wurde die Tür geöffnet, der Weg gebahnt ins Allerheiligste für jeden Menschen, zum Gnadenthron Gottes. Ich habe mich überlegt und sagte, sollte ich nicht über den Gnadenthron heute Abend reden? Ein Thron der Gnade. Da kann jeder herzutreten, mit Freudigkeit und Freimütigkeit zu dem Thron der Gnade und wird begnadigt. Er kommt nicht um. Die Sünden werden getilgt, werden vergeben. Und wenn Gott vergibt, vergisst er, dann rechtfertigt er uns. Wenn er uns gerechtfertigt hat, bedeutet das nichts anderes, als ob wir dastehen in solchem Maße, als ob wir nie gesündigt haben. Und wenn der Teufel Gott erinnern will, der Verkläge der Brüder, dann sagt Gott, ich weiß das nicht. Es ist vergeben, vergessen und wir sind gerechtfertigt. Welch ein Evangelium! Wie wunderbar ist es, um zu diesem Gnadenthron zu kommen. Dafür ist Jesus gestorben, dass nicht nur der hohe Priester einmal im Jahr hinein kann, sondern dass ein jeder unter uns hineingehen kann. Mit Freudigkeit und Freimütigkeit zu dem Gnadenthron Gottes. Das hat Jesus geschafft. Jesus hat den Weg geöffnet zu Gott. In diesem Buch heißt es, wie findet man Jesus? Unser Text sagt, wie finde ich nun Gott? Jesus hat einen Weg gebahnt. Das ist die herrlichste Botschaft. Das ist geschehen durch den Kreuzestod Jesu. Für jeden unter uns, ob wir von nah oder fern sind, wir können zu Gott kommen. Das, was uns getrennt hat, hat Jesus hinweggetan. Hat er zerrissen. Und nun sehen wir den Gnadenthron. Selig ist der, der zu dem Gnadenthron kommt. In der Burensprache in Südafrika haben sie ein Wort in der Bibel, und das ist welche glückselig. Die Holländer werden das verstehen, die Niederländer. Welche glückselig. Im Hebräischen bedeutet das Wort dreimal selig. Selig, selig, selig. In der Bibel gibt es heilig, heilig, heilig. Es gibt aber auch selig, selig, selig. Dreimal selig. Und ich möchte sagen, wem die Augen aufgehen und er oder sie erkennt, dass der Vorhang zerrissen ist, dass Jesus durch seinen Kreuzestod den Weg geöffnet hat für einen jeden von uns zum Gnadenthron, der ist dreimal selig. Welch eine Seligkeit ist das, schon in dieser Welt. Es war der 29. Dezember vergangenen Jahres, dass eine Frau auf ihrem Sterbebett lag bei uns in Südafrika, bei der Hauptstadt Natals, Pietermaritzburg. Sie war ganz abgemagert, hat viel gelitten, unheimliche Schmerzen, hat aber fern von Gott gelebt, aber meinte, dass alles gut wäre. Und dann sprach Gott zu ihr, nannte sie bei Namen und sagte, bist du bereit zum Sterben? Bist du bereit für den Tod? Sie sagte, ja, Herr Gott, ich bin bereit. Sie hat ja nämlich so viel gelitten an ihrer Krankheit, die unheilbar war. So viele Schmerzen gehabt, dass sie sich sagte, lieber tot als lebendig. Und Gott sagt, bist du bereit für den Tod? Sie sagte, ja, Herr, ich bin. Und dann sagte sie, kam die Antwort Gottes, du bist nicht, das stimmt nicht. Du hast dein Leben noch nicht mit Gott geordnet. Du hast dein Leben noch nicht ins Reine gebracht. Sie war erschrocken. Nach dem Erlebnis bat sie ihren Mann, könntest du bitte gleich zu dem Prediger gehen auf dem Berg? Wir haben eine Station oben auf dem Berg an dem Ort. Und sie sandte ihren Mann zu dem Prediger dort, sagt, geh doch zu ihm und lass ihn sofort zu mir kommen. Der ging zu ihm und sagte, Bruder, meine Frau möchte Sie gleich treffen und sehen. Können Sie gleich kommen? Er machte sich auf, ging mit dem Mann ins Auto und fuhr herab. War aber kein Weg bis zum Haus, mussten den Wagen stehen lassen und dann zu Fuß. Als sie dort kamen, wohnten sie nicht in einem Haus, sondern in einer Höhle, in eine Grube, in eine dunkle Grube. Er sagte, ging in diese Grube hinein. Es war halb dunkel. Er sagte, aber Erlo, die großen Augen, als ob ich nur Augen sah. Wie eine, der einen furchtbaren Schock erlebt hatte und bekommen hat. Und als er hineinkam, sagte sie gleich, oh, hilf mir. Gott hat mich gefragt, bist du bereit, um diese Welt zu verlassen? Und ich sagte, ja. Und Gott sagte mir, nein, du bist nicht. Du hast dein Leben noch nicht mit mir ins Reine gebracht. Und sie sagt, darum habe ich dich kommen lassen. Er sagt, gut, ich nehme dich in mein Auto und fahre dich zur Missionsstation Zitzabantu. Ich komme morgen. Das war ein Wagnis, das sollte man nicht tun. Wenn Gott zu uns redet, müssen wir nicht die Sache aufschieben bis den morgenden Tag, sondern sofort gehorsam sein. Aber Gott erbarmte sich ihr. Am nächsten Tag kam diese Frau bei uns an, auf der Missionsstation Zitzabantu. Als sie dort ankam, erzählte sie uns ihr Erlebnis und sagte, ich möchte einen Seelsorger haben. Ich muss meine Sache mit Gott ins Reine bringen. Sie ging zu einem Seelsorger, schüttete ihr Herz aus. Das war am 30. Dezember, am Ende letzten Jahres. Da brachte sie ihr Leben mit Gott ins Reine. Sie blieb dort bis zum 4. Januar. Dann sagte sie so, nun kann ich in Frieden zurück nach Hause. Ich danke Gott, dass ich den Gnadenthron erreichen konnte und durfte. Sehen Sie, lieben Freunde, Jesus hat am Kreuz den Vorhang zerrissen, den Weg gebahnt, geöffnet zum Gnadenthron. Sind sie aber schon hineingegangen? Er hat sein Teil getan. Er hat den Weg gebahnt. Haben sie sich schon aufgemacht? Sind sie schon zum Gnadenthron gekommen? Wenn sie verdammt werden, ist es nicht, weil Gott sie nicht geliebt hat. Ist es nicht, weil Jesus eine halbe Sache gemacht hat am Kreuz auf Golgatha? Er hat es vollbracht. Er hat das Lösegeld bis zum letzten Pfennig bezahlt. Aber wenn sie in die Irre gehen und ins Verderben, denn ist es, weil sie nicht in dieses Tue hineingegangen sind. Der Thron, Gnadenthron ist da. Ich sagte, möge der Schleier hinweggetan werden, dass sie den Gnadenthron jetzt sehen. Und wenn sie in ihrer Vergangenheit sich noch nie aufgemacht haben zu dem Gnadenthron Gottes, dann tun sie es jetzt, während ich hier auf der Kanzel stehe. Dann sagen sie jetzt im Herzen, Herr mein Gott, ich komme jetzt. Kommen Sie in Ihre Haltung, in Ihre Bereitschaft, sagen Sie endlich Ja zu Gott, zu dem, der die Nägel mal an seinen Händen hat und Füßen und die Narbe an seiner Seite, der für sie geblutet hat. Für sie hat er den Vorhang zerrissen. Schon sehr oft habe ich Menschen getroffen und ich selber habe in der Vergangenheit mich sehr oft gefragt, Erlo, wenn ich der einzige Mensch in der Welt wäre, wäre Jesus für mich gekommen? Hätte Jesus für mich am Kreuz gehangen? Ich muss Ihnen heute Abend eingestehen und sagen, ja. Und wenn Sie der Einzige wären in Europa, wäre Jesus gekommen für Sie zu sterben. So lieb hat er Sie gehabt. Es war in Zentralafrika, in einer erweckten Umgebung, ging ein Mann zum Gottesdienst. Er ging allein auf einen schmalen Fußweg. Die Wege, die wir gut in Afrika kennen. Und von Weitem sah er schon etwas, was er noch nie vor dem gesehen hat. Eine ganz kleine Gestalt unter einer großen Last. Er sagte, wie ist das bloß möglich, dass ein Mensch solch eine große Last tragen kann? Immer näher kam diese Gestalt, bis er sich klar sah unter dieser Last, tief gebeugt unter dieser schweren Last. Und er überlegte sich und sagte, wer ist das bloß? Wer kann solch eine Last tragen? Wer ist so stark? Bis er vor diesem Mann stand und dem sich beugte unter dieser Last und hinging, um hinzuschauen, wer das eigentlich wäre. Und als diese Person sich umschaute und heraufschaute zu ihm, da erkannte er, dass das Jesus war. Und er rief aus und sagte, o Herr Jesus, du trägst die Sünden der Welt. Nein, schüttelte er den Kopf, ich trage nicht die Sünden der Welt. Ich trage deine Sünden. Dies sind deine Sünden. Und da zerbrach ihm das Herz und die Gestalt war weg. Sein Gesicht. Es war keine irdische Person. Gott hatte ihn die Augen geöffnet durch dieses Gesicht, um ihnen eine geistliche Wahrheit zu offenbaren, dass Jesus für ihn gestorben ist, dass Jesus seine Sünden getragen hat. Haben Sie das mal schon erkannt? Ja, Jesus trägt die Sünden der Welt, das Lamm Gottes, die Sünden der Welt. Das ist eine oberflächliche Sache. Aber wenn wir das klar ins Auge nehmen, das war meine Schuld, für die er gestorben ist. Er hat auf sich meine Sünden getragen. Dann wird es nicht nur warm ums Herz, dann zerbricht unser Herz. Dann kommen die Tränen. Dann verweicht die Härte unseres Herzens. Dann können wir nicht anders als zu dem Gnadenthron. Durch diesen zerrissenen Vorhang hineinzugehen und sagen, Herr, ich komme. Ich bin der schlimmste Sünder in dieser Welt. Keine ist schlimmer als ich. Aber sei mir gnädig, Herr. Und dass wir unser Herz ausschütten vor ihm, ihm unsere Sünden bekennen, keine Sünde bedecken und zurückhalten, sondern unser Leben mit Gott ins Reine bringen. Das ist Herrlichkeit. Lieben Freunde, lasst uns Gebrauch machen von der Zeit. Hier in Europa, ich will keinen Namen nennen, auch kein Land, war aber eine Person, die ihr Leben lang in der Kirche war. Und dann ist sie gestorben. Und die bei ihrem Sterbelage waren, die sagten, Erlo, für uns war es unerträglich, wie sie die Hände ausstreckte zu denen im Raum und sagt, bitte hilft mir, hilft mir, hilft mir. Aber keiner konnte ihr helfen. Sie sprachen ihr Trost zu, sie beteten mit ihr, aber alles half nichts, wie einer, der in einen tiefen Abgrund fährt, die Hände ausstreckt und schreit, hilft mir, und ist keine Hilfe. Man kann das nicht kapieren und begreifen, dass ein Mensch im hohen Alter das ganze Leben fromm verbracht hat, aber nie die Hilfe vom Gnadenthron erlebt hat. Haben Sie die Hilfe schon erlebt? Und wenn Sie Mann sind, sagen Sie nicht, das ist für die Frauen. Ich bin ein Mann. Es gibt keinen Mensch in dieser Welt, der Mann ist ohne Gott. Und wenn Sie auch die Hosen anhaben, bedeutet gar nichts. Wir sind nur Männer wegen dem Mann am Kreuz auf Golgatha. Nur dann werden wir wahre Männer. Ohne dem sind wir dumme, törichte Weiber mit unseren Hosen an. Wir werden nur Männer, wenn wir zum Kreuze kommen auf Golgatha und durch diesen zerrissenen Vorhang hinein zum Thron Gottes und unsere Sünden ihm bekennen und sagen, Lamm Gottes, ich komme jetzt. Vergib mir. Ich habe für mich selbst gelebt. Alles kreiste sich um mein Eigenleben, eigene Interessen. Ohne Gott dahin gelebt. In Sünde und Schande der Welt. Aber ich komme jetzt zum Gnadenthron. Herr, vergib mir. Nun zum Schluss. In diesen Tagen kam eine 40-jährige Frau zu uns auf der Missionsstation. Sie konnte ohne Hilfe nicht gehen. Sie wurde fast getragen. Sie hatte ein Leiden. Solche Schmerzen in der einen Hüfte, an der einen Seite, dass sie nicht darauf liegen konnte. Die waren so extrem, das schmerzte so, dass sie nachts schreien musste und die Menschen nicht schlafen konnten. Keine Hilfe gab es für sie. Der Mann, der sagte, Frau, die Ärzte können dir nicht helfen, keine kann dir helfen, geh zur Hexe und lass sie dir sagen, was die Ursache dieser Krankheit ist. Du kommst dabei um, du stirbst jetzt. So können wir doch nicht blind dich fahren lassen in den Tod hinein. Geh zu einer Hexe und dann zu einem Zauberer, einen sogenannten Heilpraktiker in Afrika. Der kann dir helfen. Sie sagte, lieber Mann, mit Zauberei und mit dem Okkultischen will ich nichts zu tun haben. Es geht mir jetzt nicht mehr um leibliche Heilung. Solange ich in den Himmel komme, das ist mein einziges Begehren und Verlangen nun. Bringe mich zu Menschen, die mir helfen können. Ich habe geistliche Hilfe nötig. Ich muss in den Himmel und weiß nicht, wie ich dahin kommen kann. Dann geschah ein Wunder, dass diese Frau zur Missionsstation kam. Wir haben da auch ein kleines Spital, ist kein Arzt, nur ein Ort des Gebets. Und seltsamerweise erleben wir, dass Jesus Christus gestern, heute und bis allen Zeiten der gleiche ist. Sie wurde getragen in dieses Spital hinein. Sie sagte, Freunde, ich bin nicht gekommen um leibliche Heilung. Ich will in den Himmel. Ich weiß aber nicht wie. Weist mir den Weg. Ich bin eine Sünderin. Mein Mann wollte mit aller Wucht, dass ich zum Zauberer ginge. Aber ich sagte, nein, geheilt werden will ich nicht mehr. Aber ich will meine Sache mit Gott ins Reine bringen, dass wenn ich sterbe, ich in den Himmel komme. Ein Seelsorger kam, sprach zu ihr, vordem er ihr irgendwas erklärte, schüttete sie ihr Herz aus. Ihr ganzes vergangene Leben, all ihre Schandtaten, Augenlust, Fleischeslust, ihre gottlose Jugend. Sie schüttete ihr Herz aus wie ein Sterbende. Bei uns sagen die Zulus, rede die Wahrheit wie ein Sterbende. Wir heucheln gern, lügen und betrügen. Aber wenn wir auf Sterbelage sind, dann wird's ernst. Dann durch die Gnade Gottes kommt vielleicht auch das Letzte heraus, was man das ganze Leben bedeckt hat. Und sich schämte, das zu bekennen, ans Licht zu bringen. Sie bereinigte ihr Leben. Sie baten, der Seelsorger sagte, Gott, du hast gesagt, wenn wir unsere Sünden bedecken, wird es uns nicht gelingen. Wenn wir sie aber bekennen und lassen, werden wir Barmherzigkeit erfahren. Aber wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen, sagt die Luther-Übersetzung. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erfahren. Und sagte, Herr Jesus, dafür hast du dein Blut gegeben, wasche sie rein. Du sagst, und wenn sie gleich blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Nach dem Gebet füllte eine überaus unbeschreibliche Frieden und eine große, unaussprechliche Freude ihr Herz. Sie fühlte sich leicht. Sie sagt, die Last ist weg. Wie gut, dass ich zum Gnadenthron kommen konnte. Wie gut, dass der Vorhang zerrissen ist und Jesus den Weg gebahnt hat für mich. Sie stand auf und konnte allein gehen. Sie sagt, was ist mit mir geschehen? Ich habe doch nicht für mein Leib gebetet, nur für meine Seele. Sie ging allein ins Badezimmer, öffnete das Badewasser und badete. Und sie sagte, als ich mich fertig gewaschen hatte und aus der Badewanne steigen, plötzlich wie ein Schlag griff Gott wieder ein. Da war es kein Blutfluss, jede Frau weiß, wovon ich rede, sondern ein Fluss Eite. Und Eite verließ ihr Leib und hörte nicht auf. Eite kam heraus, dass sie nicht wusste, was geschah. Aber sie fühlte sich so wohl dabei. Und als das vorüber war, sagte sie, ich bin wie ein Neugeborener. Ich weiß nicht, was von den Schmerzen geworden ist. Von dem Tag ab, bis zur Stunde, als wir abflogen von Südafrika, sind jetzt schon über ein Monat, vielleicht 2 Monate, ist sie vollkommen geheilt an Geist, Seele und Leib. Als sie zu dem Gekreuzigten kam, damit sage ich nicht, liebe Freunde, dass jeder, wer zu Jesus kommt, mit seinen Sünden geheilt wird. Nein, wir können nicht ein festes Gesetz machen. Gott wirkt, wie er will. Aber in Erweckungszeiten erlebt man, dass Gott immer wieder über Bitten und Verstehen wirkt. Der Grund dazu brauchen wir nicht zu wissen. Sein Wille geschehe in unserem Leben, sei es durchs Leben oder durch den Tod. Aber der Kern der Sache, die Hauptsache ist, dass wir nun aus Dankbarkeit für das, was Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für uns geschafft hat, eingehen hinein durch diesen zerrissenen Vorhang zum Gnadenthron und sagen, Herr, hier bin ich, ein Sünder, verloren und verdammt unter dem Zorn Gottes. Aber Lamm Gottes, ich komme zum Gnadenthron. Dann kommt nicht der Zorn Gottes über uns, dann kommt nicht die Verdammnis und das Gericht, sondern wir werden begnadigt. Vergeben, neu geschaffen, befreit und ein herrliches neues Leben beginnt, das Jesus auf Golgatha für Sie, für mich, für uns alle errungen hat. Wie herrlich ist der Tod des Sohnes Gottes am Kreuze auf Golgatha. Da ist der Fels des Heils gebrochen, so dass wir unsere Zuflucht nehmen können. Da gibt's Vergebung, da gibt's Rechtfertigung, da gibt's neues Leben. Und siehe, die Dunkelheit, Erdbeben, Menschen aus den Gräben, siehe, der Vorhang ist zerrissen. Haben Sie es heute Abend gesehen? Kapieren Sie es, worum es geht? Wenn das heilige Wort Gottes uns sagt, siehe, der Vorhang von oben bis unten ist entzweit. Der Weg ist gebahnt zum Gnadenthron. Wer noch nicht zum Gnadenthron gekommen ist, der komme doch jetzt und erlebe, was der Tod Jesu Christi für Sie bedeutet. Wir danken dir, lebendiger Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, als er zum letzten Mal schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Vorhang zerriss und dadurch wurde der Weg gebahnt für einen jeden von uns. Das Tor war gesperrt, verriegelt. Wir konnten nicht hinein. Aber durch das Sühnopfer des Sohnes Gottes, des Lammes Gottes am Kreuz auf Golgatha, kann ein jeder heute Abend, Mann oder Frau, alt oder jung, mit Freiheit hinzutreten zum Throne, Gnadenthron Gottes und Vergebung und das Heil empfangen.